Deutschlandfunk.
Christine, schläfst du anders, wenn du Stress hast?
Also mein Schlaf ist zum Glück ziemlich stressresistent. Auch wenn es mal wieder rund geht in meinem Leben, viel los ist und irgendwie alles auf Kante genäht. Schlafen klappt meistens trotzdem ganz gut.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Mit Dr. Christine Blume und Ilka Knigge.
Wir sprechen heute über das, was Stress mit unserem Schlaf macht und wie weit das gehen kann, wenn wir nicht von ein paar stressigen Tagen oder vielleicht mal Wochen reden, sondern Dauerstress. An meiner Seite wie immer hier Schlafforscherin Dr. Christine Blume. Du hast Studien dazu mitgebracht.
Ja, wir klären heute, was Stress überhaupt in unserem Körper auslöst, wie Schlaf und Stress sich gegenseitig bedingen und was Lösungsansätze sein können, um aus dieser Spirale von Stress und schlechtem Schlaf rauszukommen.
Und in unserem Mythencheck schauen wir uns heute an, was es mit der Unterscheidung von gutem und schlechtem Stress auf sich hat und ob die für unseren Schlaf Sinn macht. Und am Ende unserer Folge heute was ganz Besonderes für euch. Christine, du hast eine Entspannungsübung vorbereitet und leitest die an. Worauf können wir uns denn da freuen?
Ja, ich habe eine Entspannungsübung mitgebracht, bei der wir uns auf den Atem konzentrieren werden. Über die Atmung können wir nämlich unser Nervensystem direkt beruhigen. Und das Schöne ist, im Vergleich zu anderen Techniken braucht das nicht viel Übung und wir können die Wirkung unmittelbar spüren.
Und können direkt mitmachen, so ist die Übung angelegt. Ich freue mich sehr darauf am Ende unserer Folge. Und damit schön, dass ihr zuhört. Ihr seid bei Überschlafen gelandet. Jeden Dienstag gibt es von uns neue Folgen. Und wir sind Dr. Christine Blume, habt ihr gerade gehört, Schlafforscherin und Schlaftherapeutin an der Uni Basel und an den universitären psychiatrischen Kliniken in Basel.
Ja, und am anderen Mikrofon wie immer Ilka Knigge. Sie ist Moderatorin und Wissenschaftsjournalistin.
Vielen, vielen Dank. Christine, lass uns heute mal damit anfangen, was Stress eigentlich ist und wie er in unserem Körper wirkt. Wie ist denn Stress definiert?
Also im allgemeinen Sprachgebrauch, so wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, boah, bei mir ist gerade wieder mega Stress am Start, dann bringen wir damit ja in der Regel zum Ausdruck, dass wir uns in einer Situation befinden, die uns und unsere Fähigkeiten eher überstrapaziert oder überfordert oder so hart an der Grenze ist. Dadurch wird diese Situation als unangenehm erlebt und wir spüren eben auch die Auswirkungen von Stress, psychisch und auch körperlich. In der Psychologie bezeichnen wir diese Form von Stress auch als Distress, also eher negativen Stress.
Okay, also das ist der negative Stress. Kommen wir nachher im Mythencheck auch nochmal genauer drauf. Distress, hast du gerade gesagt, heißt, es gibt auch positiven Stress.
Ja, im Gegensatz nämlich zu diesem Distress oder Distress, sagt man auch auf Deutsch, gibt es auch den sogenannten Eustress. Und das ist Stress, der uns zerfordert, aber eben nicht überfordert. Und bei dem wir der Überzeugung sind, dass das schon alles gut wird. Also das könnte zum Beispiel die WG-Party am Wochenende sein. Man freut sich irgendwie total drauf, muss aber einfach einiges auch noch organisiert werden. Oder auch einfach Vorfreude auf ein schönes Ereignis, auf das man hinfiebert. Bei mir sind es auch manchmal echt so Vorträge vor vielen Menschen. Das ist zwar auch irgendwie stressig, aber meistens freue ich mich auch total drauf.
Mhm. Ja. Wie wirkt sich Stress auf unseren Körper aus? Also sagen wir mal, es ist eine stressige Arbeitswoche und wir sitzen vielleicht gerade in einem anstrengenden Termin, müssen zum Beispiel eine wichtige Präsentation halten vor unserer Chefin. Lass uns da mal den Körper von oben nach unten durchgehen. Was findet in diesem Moment in unserem Gehirn statt?
Wenn wir Stress erleben, dann werden ganz verschiedene Reaktionen in unserem Körper ausgelöst. Die greifen wie so kleine Zahnrädchen ineinander. Und diese Reaktionskette, die hat eigentlich das Ziel, uns optimal auf das, was da auf uns zuzukommen scheint, vorzubereiten. Oder, ein bisschen evolutionär gesprochen, unser Überleben zu sichern. Das Gehirn ist natürlich Ausgangspunkt dieser Stressreaktion. Erstmal findet da überhaupt die Einschätzung der Situation statt. Also ein Beispiel von dir könnte das sein, die Chefin ist heute leider super schlecht gelaunt und hat das ganze Meeting über schon nur gemeckert und präsentieren ist vielleicht auch noch nicht so meins. Und das Ergebnis dieser Bewertung ist also, das wird jetzt eine echte Challenge und ich erlebe diese Situation eigentlich als akut bedrohlich. Mhm. In dem Fall muss jetzt wirklich super schnell gehen. Also es ist keine Zeit zu verlieren und die Stufe 1 der Stressreaktion wird eingeloggt. Kann man sich so ein bisschen vorstellen wie beim bundesweiten Warntag, wenn plötzlich überall der Alarm losgeht.
Sehr gutes Beispiel.
Kann man sich also vorstellen, ein bisschen wie so beim bundesweiten Warntag, wenn plötzlich überall der Alarm losgeht.
Das finde ich einen richtig guten Vergleich.
Das bedeutet, also innerhalb kürzester Zeit wird der Teil unseres autonomen Nervensystems aktiviert, den wir Sympathikus nennen. Also das ist der Teil des Nervensystems, der uns auf Flucht oder Verteidigung in Bedrohungssituationen vorbereitet.
Und vom Gehirn aus, über das Nervensystem, geht's dann wie weiter in den restlichen Körper?
Ja, das muss jetzt auch alles super schnell gehen, also bundesweiter Warntag im Körper. Alle möglichen Körperfunktionen müssen jetzt angepasst werden. Und deshalb wird auch die Nebenniere angewiesen, Adrenalin und Noradrenalin auszuschütten. Das sind Botenstoffe, über die der ganze Körper dann in den Alarmzustand versetzt wird. Ein bisschen verzögert kommt dann auch noch eine zweite Stufe der Stressreaktion dazu. Und das Cortisol, das man ja auch unter diesem Begriff Stresshormon kennt, das wird dann ausgeschüttet. Das passiert aber nicht so in den ersten Sekunden, sondern da sprechen wir eher so über 15 bis 20 Minuten.
Ja, das ist spannend, wie sich das dann so weiterentwickelt, ne?
Genau.
Wir wollen den Körper durchgehen. Wie sieht's aus in unserem Herz-Kreislauf-System?
Ja, das Herz, es beginnt schneller zu schlagen und der Blutdruck steigt.
Was passiert in unserem Magen und in unserem Darm?
Magen und Darm, die werden weniger durchblutet und bewegen sich auch weniger. Die Verdauung wird also gehemmt. Braucht man auf der Flucht einfach nicht. Auch der Appetit geht verloren, aber das kennen viele. Manchmal muss man in so einer akuten Stressreaktion auch nochmal schnell auf Toilette, so gerade vor Prüfungen oder so zum Beispiel. Das kann man dadurch erklären, da wirft der Körper einfach nochmal schnell Ballast ab, damit wir nachher schneller fliehen können.
Das mag ja für viele vielleicht auch irgendwie verwirrend klingen, ne? Also die Verdauung wird gehemmt, aber wir müssen vor wichtigen Prüfungen eher noch so ein drittes Mal aufs Klo.
Ja.
Kenne ich auch noch von den Abi-Prüfungen. Wie passt das zusammen?
Ja, genau. Es ist, erklärt sich einfach dadurch, dass das eine, da geht es wirklich so darum, Ballast abzuwerfen, um dann eben zum Beispiel schneller fliehen zu können. Oder wäre ja auch blöd, wenn man dann irgendwie auf der Flucht Pause einlegen muss, um dann auf Toilette zu gehen. Aber insgesamt wird eben so die Verdauung erstmal zurückgefahren, weil das ist jetzt nicht Priorität.
Okay, verstehe. Dann lass uns auf unsere Muskeln schauen. Was passiert dort?
Ja, die werden auch besser durchblutet, damit wir im Zweifelsfall einfach ganz schnell auch wegrennen können. Also okay, bei der Präsentation vor der Chefin wäre das vielleicht jetzt eher nicht so gut. Aber evolutionär gesehen wäre es schon günstig, wenn man schnell weglaufen könnte. Und das passt auch wiederum so zu dieser erhöhten Herzrate und dem Blutdruck. Also da wird echt alles drauf getrimmt, dass wir im Notfall schnell agieren können.
Ja, wirklich einfach so eine Bereitschaft, oder? Der Körper wird so fertig gemacht, so stelle ich mir es vor.
Warntag, ja.
Ja, wirklich. Habe ich noch was vergessen, wo der Stress wirkt?
Also ich glaube, wir können vereinfacht zusammenfassen, der Stress wirkt wirklich im ganzen Körper. Also zum Beispiel werden auch unsere Pupillen geweitet, damit wir auf der Flucht im vielleicht dunklen Wald besser sehen können. Die Bronchien in der Lunge werden auch geweitet, damit wir besser Sauerstoff aufnehmen können. Das Immunsystem wird unterdrückt. Krank werden ist jetzt einfach nicht. Wir empfinden auch weniger Schmerz. Und der Stoffwechsel verändert sich auch. Also es wird mehr Energie bereitgestellt. Und auch die Informationsverarbeitung im Gehirn verändert sich. Wir werden nämlich aufmerksamer und wachsamer. Man kann also sagen, Stress wirkt wirklich überall. Und im Prinzip ist es auch erstmal total gut, dass es diese Reaktion gibt. Problematisch wird's, wenn der Stress zu lange anhält.
Ja, ich habe ja eben absichtlich so ein Beispiel rausgesucht, das eben viele kennen, so ein kurzzeitiger Stress auf der Arbeit. Lässt sich ja auch manchmal nicht vermeiden. Ich meine, so ist eben das Leben, ne? Aber geht ja auch wieder vorbei. Dann lass uns aber jetzt mal darüber sprechen, was denn eigentlich passiert, wenn der Stress anhält, über Wochen, über Monate, vielleicht ja über Jahre. Wie zeigt sich das?
Also unser Körper, der passt sich an. Aber wer jetzt denkt, ah, das ist ja super. Nee, ist es leider nicht. Denn das bedeutet eben nicht, dass wir uns daran gewöhnen, diesen Stress dauerhaft zu haben, sondern diese langfristigen Anpassungen, die sind nicht gut für uns. Sie erhöhen zum Beispiel das Risiko für Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes Typ 2. Sie begünstigen Bluthochdruck und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, weil der Körper einfach in so einem Dauerbereitschaftszustand ist. Und auch das Risiko für psychische Störungen wie Depressionen oder Angststörungen steigt. Und so dauerhafter Stress stört auch langfristig einfach das Immunsystem.
Das heißt, wenn du jetzt sagst, unser Körper passt sich an, dann ist unser Körper in so einer Art Daueralarmtag.
Genau, wie wenn jeden Tag Alarmtag wäre.
Was bedeutet Stress für unseren Schlaf? Deswegen sprechen wir ja heute drüber.
Ich sag's mal ein bisschen plakativ. Stress ist eigentlich so der größte Feind des Schlafs. Jetzt haben wir ja gerade ausführlicher schon drüber gesprochen, was Stress in unserem Körper auslöst. Also wir kommen dadurch in einen Zustand, der Flucht oder Verteidigung ermöglichen soll, Warntag eben. Naja, und das ist irgendwie ja logisch, dass was wir da eigentlich am wenigsten brauchen können, ist, dass wir müde werden und einschlafen. Denn dann ist nicht mehr mit Flucht und Verteidigung. Stress und Schlafen sind also eigentlich erstmal ziemlich unvereinbare Zustände. Und das merkt man eben am Schlaf.
Welche Rolle spielt dabei das sogenannte Stresshormon, du hast es eben schon genannt, Cortisol?
Ja, sodass die Nebenniere dann eben Cortisol ausschüttet, das ist erstmal einfach Teil der normalen Stressreaktion. Aus Studien wissen wir aber auch, dass ein höherer Cortisolspiegel vor dem Schlafengehen damit einhergeht, dass man insgesamt weniger schläft und auch in der Nacht mehr wach liegt. Also ein hoher Cortisolspiegel wird damit in Zusammenhang gebracht, dass eben auch der Schlaf dann schlechter ist.
Okay, das können wir schon mal festhalten. Das ist auf jeden Fall nicht gut. Wie unterschiedlich reagieren Menschen denn auf so einen anhaltenden Stress, jetzt wenn wir auf den Schlaf schauen?
Da gibt es durchaus große Unterschiede zwischen Menschen. Und zwar jetzt nicht nur, wenn man sich die Auswirkungen von anhaltendem Stress anschaut, sondern auch bei so kurzfristigen und vielleicht eher kleinen Dingen. Also selbst sowas wie, dass man mal eine Nacht an einem anderen Ort schläft, das führt bei manchen Menschen einfach zu großen Schlafveränderungen und manche merken das gar nicht. Da gibt es also Menschen, die reagieren sehr, sehr sensibel mit dem Schlaf auf irgendeine Form von Stress und andere, die können selbst bei großem Stress noch gut schlafen. Wenn der Schlaf schnell auf Stress reagiert, also selbst geringer Stress den Schlaf stört, dann ist das ein Risikofaktor für die Entwicklung einer Insomnie, also Ein- und oder durch Schlafstörungen mit einer Tagesbeeinträchtigung, eine oftmals chronische Schlafstörung.
Ja, ich finde, das kennt man ja auch so aus dem Freundeskreis. Es gibt die, die sagen, boah, ich habe morgen einen wichtigen Termin, heute Nacht kann ich eh nicht pennen. Und dann gibt es andere, die sagen, heute gehe ich extra früh ins Bett, damit ich wirklich gut schlafe und bei denen das dann auch funktioniert. Also da sind wir Menschen, glaube ich, auch sehr unterschiedlich. Ne?
Ja, und ich muss auch sagen, also wenn ich an meine Patientinnen und Patienten in der Schlafambulanz bei uns denke, dann ist es schon häufig so, dass die so einen sehr stresssensiblen Schlaf haben.
Ja, verstehe ich. Wie häufig ist denn Stress die Ursache von Schlafproblemen?
Also Stress ist der Faktor, der am häufigsten von Menschen als Grund für Schlafprobleme angegeben wird. Ganz konkret, in einer repräsentativen Umfrage aus Schweden haben 35% der Befragten Stress auf Platz 1 genannt, gefolgt von Schul- oder Arbeitszeiten, sozialen Aktivitäten oder auch kleinen Kindern im Haushalt.
Ja, das ist schon wirklich viel, ne? Das ist ja mehr als jede dritte Person, die das dann gesagt hat.
Ja.
Macht es da eigentlich Sinn, dass wir zwischen körperlichem und seelischem Stress unterscheiden?
Ich denke, das kann sich schon lohnen, weil man dem ja auch unterschiedlich begegnen würde. Also wenn man jetzt so aus einer therapeutischen Perspektive draufschaut. Schmerzen sind ja zum Beispiel körperlicher Stress. Bei vielen Frauen ist es so, während der Menstruation hat man Bauchschmerzen und der stört dann auch den Schlaf. Da kann man im einfachsten Fall einfach ein Schmerzmittel nehmen. Bei psychischem Stress geht es aber nicht so leicht. Auch da kann man natürlich zum Glück was tun. Also man kann ja lernen, besser mit Stress umzugehen oder auch die Entspannungsfähigkeit trainieren. Ich glaube aber trotzdem, ist es manchmal einfach hilfreich zu verstehen, okay, das ist jetzt die Art von Stress, darauf reagiere ich eben. Und da ist mein Schlaf sensibel. Und dann kann man vielleicht auch der Beeinträchtigung des Schlafs irgendwie mehr Verständnis entgegenbringen.
Über Schlafen. Mythencheck.
Jetzt hast du am Anfang schon gesagt, es gibt positiven Stress, sowas wie eine große Vorfreude auf etwas. Und es gibt negativen Stress. Ich will dich im Mythencheck jetzt mal fragen, ist an dieser Aussage hier was dran? Nur negativer Stress ist wirklich schädlich und positiven Stress brauchen wir. Mythos oder Wahrheit?
Da ist, glaube ich, schon ein bisschen was dran. Also negativer Stress ist auf Dauer schädlich. Aber ich glaube, ganz so schwarz-weiß würde ich es jetzt auch nicht sehen. Also, dass man sagt, das eine ist gut, das andere ist schlecht. Mit kurzfristigem negativem Stress können wir umgehen. Und du hast es vorher auch schon gesagt, das gehört nun einfach mal auch zum Leben dazu. Wichtig ist eben, dass der nicht zum Dauerzustand wird. Positiver Stress, wie zum Beispiel mir vorm Vortrag, der kann aber durchaus auch die Leistungsfähigkeit steigern. Also ich werde zum Beispiel auch mal gefragt, ob ich vor Vorträgen oder irgendwie auch sowas wie Live-Auftritten im Fernsehen oder so nervös sei. Und meine Standardantwort ist da meistens, ja, schon ein bisschen, aber das ist auch gut so, weil das macht mich eben aufmerksam und leistungsfähig.
Kenne ich. Was ändert denn die Art des Stresses für unseren Schlaf?
Eustress oder positiver Stress fordert, aber er überfordert eben nicht. Wie in unserem Beispiel vom Anfang, die WG-Party am Wochenende steht an, ist noch einiges zu tun, aber hey, easy, alles unter Kontrolle. Daher sollte sich der auch weniger stark auf den Schlaf auswirken als der negative Stress oder Distress, wie wir sagen. Der kommt ja durch die Einschätzung zustande, dass eben etwas meine Ressourcen oder Fähigkeiten überstrapaziert. Und da kommt vielleicht auch so ein bisschen diese Komponente von Kontrollverlust mit rein. Aber auch da muss man sagen, jeder Mensch reagiert anders. Und bei manchen wird möglicherweise auch durch Eustress der Schlaf schon entscheidend gestört. Und andere sagen, nee, Eustress, alles easy. Aber bei Distress, da reagiert mein Schlaf stark.
Das heißt, wir haben es hier mit so einem halben Mythos zu tun, ja?
Ja, vielleicht, ja.
Alles klar. Dann gehen wir mal weiter. Was sind denn sonst noch so Warnsignale, dass wir gerade wirklich dauerhaft zu gestresst sind?
Weitere Anzeichen können zum Beispiel sein, ich kann mich nicht mehr gut entspannen. Manche Menschen erleben dann auch, dass sie viel Heißhunger haben oder andere Menschen haben dann auch keinen Hunger, keinen Appetit mehr. Auch Magen-Darm-Probleme oder gerade Magenschmerzen können auf zu viel Stress hindeuten oder auch Kopfschmerzen. Aber ich muss auch sagen, diese Liste, die ist sicher nicht komplett und man muss auch sagen, nicht immer ist natürlich Stress die Ursache. Im Zweifelsfall vielleicht lieber einmal ärztlich abklären lassen, dass da wirklich alles okay ist. Und es lohnt sich aber sicher immer, drüber nachzudenken, wie ist gerade mein Stresslevel? Sollte ich was reduzieren oder kann ich irgendwie einen anderen Umgang damit finden?
Auf jeden Fall. Ich würde zu der Liste auch noch Verspannungen hinzufügen. Ich glaube, voll viele Leute kennen so diese Nackenverspannungen, wenn man gerade so richtig angespannt ist und man einfach denkt.
Oder auch so Zähne beißen in der Nacht.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Stichwort Burnout. Ist ein gestörter Schlaf durch Stress da auch ein Warnsignal?
Also Burnout oder das Burnout-Syndrom ist ja ein Zustand mit starker körperlicher und emotionaler Erschöpfung und auch einer deutlich reduzierten Leistungsfähigkeit durch andauernden beruflichen Stress. Schlechter Schlaf oder nicht erholsamer Schlaf und auch eine Insomnie sind da häufig. Aber dass der Schlaf in der stressigen Phase auch mal schlechter wird, ist vollkommen normal und jetzt auch nicht unbedingt sofort Grund zur Sorge oder ein Warnsignal oder dass man da sofort über ein Burnout spricht. Wichtig ist einfach, dass wenn der Stress dann vorbei ist, dass dann auch der Schlaf sich wieder erholen kann, dass der wieder besser wird, sich normalisiert. Und solange das passiert, würde ich sagen, alles okay.
Ich finde es so gut, wie du das immer betonst, weil ich glaube, was manchmal auch passiert ist, wir haben Stress, dann wird der Schlaf schlechter und dann stresst man sich noch mehr rein und dann ist es wirklich wie so ein Teufelskreis. Und wenn man sich in dem Moment klar macht, okay, es ist eine Veränderung von meinem Schlaf und das kann auch mal passieren und es geht auch wieder vorbei, dann kann das, glaube ich, wirklich helfen, ne?
Genau, und dass man eben versucht, nicht in dieses Denken reinzukommen, oh je, jetzt bin ich ja nicht mehr leistungsfähig und so. Das ist ja auch, also der Stress macht einen in der Situation ja auch leistungsfähig und dann kann man vielleicht auch mal mit ein bisschen weniger Schlaf auskommen, auch wenn man gerne mehr schlafen würde.
Lass uns an der Stelle mal die Ereignisse umdrehen. Wir sind nicht zuerst gestresst und schlafen dann zu wenig, sondern wir schlafen zu wenig zuerst. Das kann ja auch zu Stress führen. Wie denn?
Ja, das ist eben häufig dieser Teufelskreis, dass sich das gegenseitig verstärkt. Also der schlechte Schlaf an sich kann uns stressen. Wir machen uns dann Druck, weil wir eben nicht schlafen können, haben vielleicht sogar Angst davor, dass es in der nächsten Nacht dann schon wieder nicht klappt. Und das macht Stress, emotionalen Stress in dem Fall. Aber ein spannender anderer Aspekt ist noch, dass wir auch wissen, dass schlechter Schlaf uns auch auf biologischer Ebene anfälliger für eine stärkere Stressreaktion macht. Also schlechter Schlaf sorgt zum Beispiel dafür, dass mehr Cortisol als Antwort auf einen Stressreiz ausgeschüttet wird. Und insofern muss man sagen, Stress wirkt sich auf den Schlaf aus und ja, Schlaf wiederum auf die Stressreaktion. Das Problem kann sich also im Sinne von so einem Teufelskreis selbst verstärken.
Wie heftig kann denn der werden, dieser Teufelskreis aus Stress, der zu Schlafproblemen führt und die wiederum für Stress sorgen und so weiter und so weiter und so weiter?
Also das ist schon eine echt ungünstige Kombination, muss man so sagen. Und aus einer Schlafperspektive könnte das schon im blödesten Fall auch zu einer chronischen Schlafstörung beziehungsweise eben einer chronischen Insomnie führen, ja.
Das ist auf jeden Fall heftig. Wir wollen über Lösungen sprechen. Das machen wir hier immer am Ende des Podcasts. Und zwar würde ich mit dir gerne verschiedene Arten von Stress durchgehen und wie wir damit umgehen können. Und ich möchte mit dir auch noch über Stress vorbeugen sprechen. Fangen wir vielleicht mal mit so einem kurzzeitigen Stress an. Stress auf der Arbeit, Stress mit dem Partner, vielleicht auch in der Familie. Ich kenne gerade Stress durch eine Baustelle an der Mietwohnung. Also wir könnten hier alles Mögliche aufzählen. Wo fangen wir denn an, wenn wir merken, ich muss ganz dringend was tun? Du bist ja auch Diplompsychologin, kennst dich sehr gut aus.
Ich glaube, es ist erstmal wichtig zu überlegen, wo sind denn eigentlich meine eigenen Fähigkeiten und warum stresst mich das gerade? Also ist es eine Überforderung meiner Fähigkeiten? Habe ich das Gefühl, ich habe zu wenig Zeit? Manchmal erlebe ich das auch bei mir so, deshalb bin ich eine Freundin von To-Do-Listen, dass ich gar nicht so genau weiß, was eigentlich so ansteht und irgendwie dieses nicht so genau abschätzen können, was gerade so an Aufgaben ansteht, das stresst mich dann. Und dann mache ich eine To-Do-Liste und schreibe das mal irgendwie alles auf und trage das auch in meinen Kalender ganz genau ein und plane so die Zeiten ein und dann merke ich manchmal, hey, also das haut schon hin. Und dann kann ich wieder entspannt sein, weil ich dann auch merke, okay, das übersteigt meine Fähigkeiten eigentlich nicht, sondern das kriege ich hin. Das war jetzt gerade einfach so im ersten Moment so dieses Gefühl von Überforderung.
Ja, das kann ich total gut nachvollziehen. Ich bin auch ein Fan von wirklich Dinge sofort in den Kalender eintragen. Also nicht so, da muss ich noch dran denken und dann vergisst man es, sondern wirklich, an welchem Tag oder zu welcher Uhrzeit heute habe ich dafür vielleicht Zeit reserviert und dann mache ich es dann wirklich auch. Und dann ist das in dem Moment aus meinem Gehirn zum Beispiel weg.
Genau. Also ich habe das Gefühl, so was du sagst, und das empfinde ich auch bei mir so, dass so diese Selbstorganisation, also ich bin ein krass organisierter Mensch, glaube ich schon, meistens zumindest, dass diese Selbstorganisation für mich voll der Hebel ist, um dann eben auch irgendwie nicht zu gestresst zu sein. Und ja, wenn ich immer das Gefühl habe, es klappt schon irgendwie alles.
Ich habe Freundinnen und Freunde, die dann aber eher sowas machen in so akuten Stresssituationen wie versuchen, mal eine Atemübung einzubauen oder zu gucken, dass sie abends eine Übung machen. Das kann ja auch helfen.
Auf jeden Fall. Also das empfehlen wir auch in der Schlaftherapie immer wieder. Ist auch in der Psychotherapie empfiehlt man das sehr häufig, so Entspannungsübungen einzubauen. Das stärkt einfach die Entspannungsfähigkeit. Und damit habe ich ja auch nochmal so einen Stellhebel, eben mein Stresslevel zu senken und mich ja runter zu regulieren.
Ja, auf jeden Fall. Was ist eigentlich, wenn wir unter Dauerstress leiden?
Ja, also ich denke mal, Selbstorganisation und Entspannungstechniken und so, das ist alles schön und gut. Und das darf man auch sicher in so einer Situation nicht vergessen. Kann da auch hilfreich sein. Aber vielleicht sind wir dann auch an einem Punkt, wo wir uns überlegen sollten, ob wir so ein bisschen mehr grundlegend was ändern können, aber auch was ändern wollen, was unser Leben eben insgesamt entspannter werden lässt. Also das könnte zum Beispiel sowas sein wie umziehen, wenn man gerade durch die Pendelei zum Job sehr belastet ist oder auch den Job wirklich wechseln oder Arbeitszeit reduzieren, sich Unterstützung im Haushalt holen. Da gibt es ganz verschiedene Dinge und manchmal helfen aber nur diese größeren Schritte dann auch, um das Stresslevel dauerhaft auf ein akzeptables Niveau zu senken.
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich habe übrigens auch gesehen, dass einer der Anbieter, der auch eine Schlaftherapie-App entwickelt hat, ein Online-Therapieprogramm bei Stress und Burnout anbietet. Also ich kann mir gut vorstellen, dass sowas auch helfen kann, gerade wenn man jetzt nicht zu einer Therapeutin gehen möchte und vielleicht ja auch viele Termine im Alltag hat, die einen sowieso schon stressen. Also so eine App lässt es ja dann auch zu, dass man gemütlich von zu Hause aus an sich und seinen Zielen arbeitet. Was hältst du davon?
Ja, ich kenne die jetzt nicht im Detail, also ich kenne die Inhalte nicht, kann mir aber schon vorstellen, auch wie du, dass es hilfreich sein kann und vielleicht auch nochmal, um das zu erwähnen, damit diese Apps dann auch verschrieben werden und von der Kasse bezahlt werden können, müssen die auch einen Wirksamkeitsnachweis erbringen. Also es gibt da dann Studien im Hintergrund, die gezeigt haben, dass solche Apps wirklich hilfreich sein können. Und gerade auch, wenn man sich einfach die Wartezeiten in Deutschland anschaut, wie lange wartet man auf einen Therapieplatz, dann kann das zumindest zur Überbrückung eine gute Möglichkeit sein.
Ja, ich kann mir das total gut vorstellen, zumal man ja vielleicht auch manchmal erstmal rausfinden muss, was einen stresst oder mal dazu kommen muss, herauszufinden, wie man gegen seinen Stress gut vorgehen kann, und da kann das ja total gut helfen. Mhm. Ich finde es total wichtig, dass wir an der Stelle aber auch nochmal über Prävention reden, also dem Stress vorbeugen, dafür sorgen, dass es gar nicht erst zu stressig wird. Mhm. Wie machst du das? Was sind da deine Tipps?
Also ich glaube, meine Hauptstrategie ist wirklich irgendwie meine Ressourcen zu kennen und damit zu planen. Und ich finde es da einfach wahnsinnig hilfreich, wirklich alles in einen und denselben Kalender einzutragen. Also ich habe jetzt auch keinen getrennten Kalender für beruflich und privat, weil ich so einfach meine Ressourcen und die Belastungen immer in einem Blick habe. Und ich habe jetzt auch irgendwie kein privates und ein berufliches Stresskonto, sondern das geht ja alles auf mich und meinen Körper. Ganz wichtig, und das ist auch irgendwie ehrlich gesagt Dauerthema bei mir, dass man übt, Nein zu sagen, ist, glaube ich, ganz wichtig und auch zu erleben, dass es nicht unbedingt negative Konsequenzen hat. Mir hat eine Kollegin zum Beispiel letzte Woche erzählt, dass sie immer dann Nein sagt, wenn sie gefragt wird, ob sie einen Vortrag halten will oder irgendwo dabei sein will, wenn sie da nicht 100% dahinter steht und da dabei sein will. Und das finde ich irgendwie eine gute Strategie, weil es braucht, glaube ich, manchmal so ein Kriterium, dass man sagt, nein, ich sage prinzipiell immer nein, wenn. Mhm. Weil sonst kommst du immer in die Situation, dass du überlegst, ah, aber vielleicht doch und geht's nicht doch und so. Ja, oder auch sowas, dass man, wenn man dann angerufen wird und dann kommt irgendwie zum Beispiel eine Interviewanfrage rein, dass man erstmal sagt, ich rufe sie gleich zurück, ich muss erstmal meinen Kalender checken. Weil ich erlebe das, ich bin dann oft so überrumpelt und vielleicht auch einfach zu nett, dass ich dann nicht Nein sage. Und ich glaube, vielleicht mal diese kurze Zeit zum Überlegen wäre manchmal wichtig.
Ja, und ich glaube, das kann man wirklich auf ganz, ganz viele Lebenssituationen übertragen. Ne? Also wenn du um Hilfe gebeten wirst in einer bestimmten Situation und man will eigentlich vielleicht helfen, ist ein total hilfsbereiter Mensch und es ist einem irgendwie auch wichtig, sagen wir mal, was weiß ich, die Nachbarin fragt einen nach irgendwas, dass man dann trotzdem mal kurz sagt, sorry, ich muss jetzt hier mal kurz meine Einkäufe abstellen und dann komme ich nochmal zu dir, und dann hat man mal ganz kurz 3 Minuten, um sich das zu überlegen, ob das einem reinpasst. Weil ich kenne das auch total, dass bei mir so aus der Hüfte geschossen immer eher mal so ein ja, mache ich, kommt. Und ich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht, ob das passt und ob ich das hinbekomme. Ja, und dann am Ende des Tages hat man viel mehr zugesagt, als man eigentlich wirklich leisten kann. Und dann fühlt man sich ja vielleicht auch wirklich wohler mit seinem Nein, wenn man sich mal ganz kurz Zeit genommen hat und mal auch drüber nachgedacht hat, warum. So, warum kann ich das jetzt nicht machen? Genau. Und wann kann ich es vielleicht dann doch wieder machen? So.
Ja, und meistens muss man ja auch ehrlich sagen, ist, wenn man dann Nein sagt, dann hat es gar keine negativen Konsequenzen, sondern ich, zum Beispiel Interviewanfragen, die kommen ja trotzdem rein, oder die Nachbarin wird auch wieder um Hilfe fragen, auch wenn man dann mal in dem Moment gesagt hat, nein, es tut mir leid, es ist jetzt nicht möglich. Ja, und ich glaube, das ist auch dann wichtig, dass man das eben mal übt zu erleben, dass es dann keine negativen Konsequenzen hat. Ein weiterer Punkt ist, glaube ich, auch, dass man einfach regelmäßig Erholungspausen oder auch Urlaub einplant, dass man zum Beispiel dann sagt, okay, nach einer stressigen Woche brauche ich auf jeden Fall einfach das Wochenende. Mhm. Und an diesem Wochenende mache ich dann auch, schaue ich nicht in meine Mails oder arbeite nicht. Also dass auch da so eine Abgrenzung stattfindet. Ja, und Urlaub natürlich auch was. Also auf Dauer reicht halt nicht dieses Wochenende dann aus, sondern auf Dauer braucht es dann eben auch mal 2 Wochen am Stück, wo man sich nicht mit der Arbeit beispielsweise beschäftigt, die ja für viele Menschen eben ein Stressfaktor ist. Also Arbeit, Schule, Studium. Genau. Und wir haben vorher auch schon drüber gesprochen, man kann natürlich auch die eigene Entspannungsfähigkeit trainieren, also mit Entspannungsübungen. Da kann man auch mal einfach schauen, was man so online findet. Gibt es ganz verschiedene, die empfehle ich meinen Patientinnen und Patienten auch sehr
oft. Ja, das kann ich gut verstehen.
Und hast du noch andere Tipps? Was hilft bei dir gegen Stress?
Also was bei mir total hilft, ist nicht in einer stressigen Phase auf meinen Sport zu verzichten. Weil ich habe das, glaube ich, auch in der Vergangenheit oft gemacht, dass ich dann das Gefühl hatte, oh nee, jetzt kann ich nicht mehr laufen gehen oder jetzt schaffe ich irgendwie das Boulder-Date nicht mehr oder sowas. Und das führt eigentlich am Ende zu mehr Stress. Und ich versuche dann eher zu sagen, okay, wenn ich es mir leisten kann, ich bin jetzt heute mit dieser Aufgabe nicht fertig geworden, aber wenn ich jetzt zum Sport gehe und wenn ich jetzt das mal so für heute als abgeschlossen betrachte, dann habe ich morgen wieder einen freieren Kopf dafür. Und in der Regel bin ich dann auch schneller, weil ich weiß, ich kann mich jetzt darauf freuen und jetzt mache ich das fertig. Oder ich bin dann am nächsten Tag frischer und kann sagen, super, heute kriege ich es schneller fertig. Wenn ich dann irgendwie Termine absage, die mir eigentlich irgendwie Spaß bereiten, wo ich Leute sehe, wo ich mich entspanne, dann führt das eigentlich zu nichts Gutem. Das ist dann auch irgendwie so eine Spirale.
Nee, aber jetzt fühle ich mich gerade voll bestärkt, weil bei mir geht es gerade auch echt hoch her. Aber ich gehe heute Abend noch zum Unisport-Lauftraining.
Sehr, sehr gut. Das sollst du machen.
Fix eingeplant.
Du hast uns aber, bevor du gleich los musst, heute wieder mal eine Übung mitgebracht. Das hatten wir lange nicht mehr. Ich freue mich sehr darauf. Was genau hast du vorbereitet?
Ich habe eine Entspannungsübung vorbereitet, die sich auf das Atmen konzentriert. Denn das Schöne ist, über die Atmung können wir direkt den Parasympathikus stimulieren. Der Parasympathikus ist der Teil unseres autonomen Nervensystems, der so der Gegenspieler zu diesem Sympathikus, über den haben wir vorher geredet, darstellt. Der Sympathikus, der macht also Stress und der Parasympathikus, der sorgt für Entspannung. Und über das Atmen können wir eben direkt diesen Parasympathikus stimulieren.
Das klingt sehr gut. Wann und wo können wir die Übung machen? Wenn jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sich denken, ah super, sehr praktisch, in welcher Situation passt das?
Die Übung können wir eigentlich immer machen, wenn wir das Gefühl haben, jetzt wäre so ein bisschen runterkommen gut. Also ob in der Pause, bei der Arbeit, in der Schule, an der Uni oder auch am Abend nach einem anstrengenden Tag. Ich würde auch empfehlen, sie nicht erst dann zu machen, wenn man jetzt schon total verzweifelt ist und sagt, oh Gott, ich bin so gestresst, sondern lieber regelmäßig, vielleicht sogar auch als Teil einer Abendroutine, um eben wirklich auch die Entspannungsfähigkeit zu trainieren.
Und das können wir, das finde ich wirklich sehr, sehr gut. Dann sage ich euch an der Stelle schon mal, schlaft gut und gute Entspannung mit Christines Übung.
An dieser Stelle, bevor wir starten, noch ein kurzer Hinweis. Du solltest während der Übung versuchen, ganz tief in den unteren Bauch zu atmen, so dass sich der untere Bauch richtig nach außen wölbt. Dabei versuchen wir, doppelt so lange auszuatmen, wie wir einatmen. Falls der Rhythmus, den ich spreche, nicht so gut zu deinem Atemrhythmus passt, mach dir keine Sorgen und atme einfach in deinem Rhythmus doppelt so lange aus, wie du einatmest. Lass uns nun beginnen. Mach's dir bequem. Du kannst entspannt sitzen oder dich hinlegen. Ganz wie du magst. Wenn du möchtest, schließ die Augen, entspann deine Schultern, den Kiefer, die Arme und die Beine und spür, wie dein ganzer Körper schwerer wird. Atme jetzt tief durch die Nase ein und ganz tief in den Bauch, der sich dadurch nach außen wölbt. 1, 2, 3. Und jetzt langsam aus. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ganz in deinem Rhythmus. Und nochmal tief durch die Nase, tief durch die Nase in den Bauch atmen. 1, 2, 3. Und aus. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Spür, wie mit jeder Ausatmung der Tag ein Stück weiter hinter dir bleibt. Wie der Körper sich entspannt, der Atem ruhiger wird und dein ganzer Körper schwerer. Wenn Gedanken auftauchen, dann nimm sie wahr und lass sie weiterziehen, wie Wolken in Richtung Horizont. Und richte deine Aufmerksamkeit immer wieder auf den Atem. 1, 2, 3. Warte, sag mal, mit ein. 1, 2, 3. Und ausatmen. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mit jedem Atemzug breitet sich Ruhe aus. Vielleicht spürst du Wärme in der Brust oder eine Schwere in den Armen. Alles darf sein und du musst nichts verändern. Du darfst einfach loslassen, den Atem fließen lassen, den Körper ruhen lassen und wenn du möchtest, den Tag gehen lassen. Bleib in dieser Ruhe und spür, wie ruhig es in dir wird. Wenn du möchtest, vertief den Atem langsam noch weiter. Wenn du jetzt nicht einschlafen möchtest, beweg ganz leicht die Finger oder die Zehen und öffne langsam die Augen. Oder bleib einfach so liegen und atme ganz tief und ruhig weiter.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Jeden Dienstag neu. In der Deutschlandfunk-App.